Ja, das waren tatsächlich zwei Pizzen, irgendwie genau. Also da wurden zwei Pizzen für 10.000 Bitcoins gekauft. Also ungefähr zum heutigen Wert wären das 150 Millionen Euro, wenn ich das jetzt nicht falsch gerechnet habe. Genau, das war 2010 war das. Und vorher war wirklich Bitcoin, da war das irgendwie, muss man sich vorstellen, wie so ein Facebook-Like-Button eigentlich. Da hat man dann verschiedene Blogbeiträge mal mit Bitcoins belohnt und erst mit der Pizza, das war wirklich ein ganz wichtiger Schritt und im Prinzip ist damit die ganze Kryptowährung-Geschichte losgegangen, weil da hat man zum ersten Mal mit Kryptowährung reale Waren gekauft und das war so da quasi der Knackpunkt. Hätte es das nicht gegeben, hätte die Firma ihre Pizzen nicht verkauft, hätten wir wahrscheinlich heutzutage keine Kryptowährung. Das war so der Startschuss.
Wer war das, der die Pizzen gekauft hat? Ist das bekannt?
Das ist bekannt, das ist mir aber tatsächlich jetzt nicht im Kopf, wie der heißt. Es war aber, glaube ich, ein amerikanischer Programmierer und der hat die Pizzen gekauft. Ich glaube, der wird sich mittlerweile ärgern darüber und es gibt auch mittlerweile diesen Bitcoin Pizza Day und zwar ist das der 22. Mai und da hat auch die Firma, die diese Pizzen verkauft hat, die gibt da jetzt horrende Rabatte, um eben nochmal den Tag zu huldigen, dass da im Prinzip diese Geschichte der Kryptowährung gestattet ist.
Super Geschichte. Du hast gerade gesagt, vorher war das eher so wie ein Like-System, also dass man digital Beiträge beispielsweise irgendwie honorieren konnte, indem man Bitcoin gegeben hat. Was war denn die ursprüngliche Idee hinter den Bitcoin? War das von Anfang an so angelegt, dass man Dinge damit kaufen kann in der analogen Welt? Oder was
war ja, das war prinzipiell schon die Idee, das sollte schon ein Zahlungsmittel sein. Und man hatte ja die Idee, dass man die Probleme bei einem normalen Zahlungssystem dadurch umgehen will. Das sind im Grunde sind es ja zwei Probleme. Zum einen ist man von Finanzinstituten abhängig, die bestimmen dann irgendwie mit ihrer Zinspolitik, wie wir sparen oder nicht sparen, beziehungsweise die bestimmen auch die Transaktionsgebühren. Das ist das eine, man wollte also unabhängig von Finanzunternehmen sein und das andere ist tatsächlich die Anonymität. Na, also wenn man jetzt zum Beispiel die EC-Karte nimmt, da wird ja eigentlich jede Transaktion ist für die Bank sichtbar. Und das wollte man eben durch so eine Kryptowährung wie Bitcoin verhindern. Das Ganze sollte so weit wie möglich anonym sein, also so ein bisschen bargeldähnlichen Charakter aufweisen.
Du sagst, dass diese beiden Probleme mit dem Bitcoin umgangen werden sollen. Kann man sagen, dass es irgendwie ursprünglich eine demokratische Währung sein sollte? Also im Sinne von egalitär, dass es keine zentrale Instanz gibt, wie etwa eine staatliche Bank oder eine Regierung, die darüber bestimmen kann, wer wie viel besitzt?
Also ob jetzt die Demokratie tatsächlich so beabsichtigt war, das möchte ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber klar, man wollte auf jeden Fall sämtliche zentralen Instanzen vermeiden. Und da muss man sich natürlich überlegen, wenn es keine zentrale Instanz gibt, irgendwie muss das Ganze ja doch sicher sein. Und da kommt eben der Aspekt mit der Demokratie rein, dass man dann eben die Sicherheit dadurch gewährt, dass man, na, da muss ja immer verschiedene Berechnungen und Prüfungen gemacht werden im Raum von Bitcoin. Und da macht im Prinzip die ganze Community mit und deswegen ist das eine Art demokratisches System, aber da ist ja wirklich nur die Idee, dass man quasi die Sicherheit der Währung auf verschiedene Leute verteilt.
Kann man denn tatsächlich Bitcoin vergleichen mit einer analogen Währung wie dem Euro, dem Dollar oder anderen Geldmitteln?
Ja, das ist tatsächlich ganz schwer zu vergleichen. Also es gibt natürlich ein bisschen eine Gemeinsamkeit, also im Vergleich zu Bargeld ist natürlich der Bitcoin oder Kryptowährung allgemein sind ein bisschen anonymer. Das ist schon Bargeld ähnlich. Schwierig ist natürlich, dass die Geldmenge immer irgendwie durch das System festgelegt ist und die lässt sich doch keine staatliche Instanz kontrollieren. Und das ist natürlich auch ein bisschen Risiko. Ich meine, da lässt sich die Geldmenge nicht kontrollieren, da besteht die Gefahr von einer Inflation, Deflation, je nachdem. Und das ist natürlich dann schon ein großes Risiko im Vergleich zu einer normalen Währung.
Was macht denn dann gerade vor dem Hintergrund dieser Risiken den Hype um die Bitcoin aus? Also gerade aktuell mit dem unglaublichen Kursgewinn oder Wertgewinn ist ja kein Kurs.
Ja, da glaube ich tatsächlich, dass das mehr oder weniger eine Blase ist oder beziehungsweise eine Spekulationsblase, weil es, ich meine, insbesondere dieses Jahr ist ja der Bitcoin-Kurs extrem gestiegen und es gab aber eigentlich keine technische Änderung oder keine juristische Änderung in dem Sinne, dass man jetzt sagt, der Bitcoin wurde jetzt von Staaten als Zahlungsmittel akzeptiert oder irgendwas. Es gab eigentlich keine Änderung technisch gesehen und es ist einfach passiert, dass der Kurs gestiegen ist, damit wurde Bitcoin bekannter. Bitcoin wurde in den Medien mehr präsentiert, wie wir das ja auch hier machen und umso wurde der Bitcoin immer weiter bekannter, immer mehr Leute haben Bitcoins gekauft und so ist das irgendwie so ein Spiraleffekt entstanden, ohne dass sich da wirklich irgendwas am System prinzipiell geändert hätte.
versuchen wir mal eine ganz komplexe Sache auf eine ganz kurze Zeit zusammenzubringen. Wie würdest du jemanden, der dich am Abend fragt, was sind eigentlich Bitcoin und wie entstehen sie, das innerhalb von kürzester Zeit versuchen zu vermitteln? Weil ich habe schon in der Vorbereitung versucht, mich damit auseinanderzusetzen, habe, glaube ich, 5 verschiedene Artikel gelesen und kann immer noch nicht genau sagen, wo Bitcoin eigentlich herkommt.
Ja, und das ist natürlich auch recht schwer zu beantworten. Also prinzipiell braucht man, um bei Bitcoins mitzumachen, braucht man erstmal so ein Software-Wallet. Und in diesen Software-Wallets, das ist also irgendwie eine Software, wird dann im Prinzip der Kontostand gespeichert letztendlich. Und die Bitcoins sind eben durch dieses Mining entstanden. Mhm. Also man muss dann irgendwie verschiedene Rechenaufgaben lösen. Dadurch wird das System sicher und als Belohnung bekommt man irgendwie Bitcoins. Und da wurden dann bei dem Minen eben auf das Konto jeweils Bitcoins gutgeschrieben und dann sind die erstmal in Verbreitung geraten. Also letztendlich ist das wirklich nur ein virtueller Kontostand. Technisch ist das irgendwie sichergestellt, dass man da nicht unendlich viele erzeugen kann, sondern muss eben diesen Rechenaufwand erbringen, damit man das erzeugen kann, so ein Bitcoin. Da sind die erstmal verteilt worden und dann kommt es eben, wie das mit der Pizza war, irgendjemand hat da dann mal in diese Währung Vertrauen gefasst. Ne? Und so sieht man auch mal, wie Geld funktioniert. Na, man braucht irgendwie nur eine Knappheit, das ist technisch sichergestellt und dann braucht man nur Vertrauen. Und das ist zufällig möglicherweise entstanden, indem da jemand eben gesagt hat, okay, wenn du jetzt die Pizza haben möchtest, gibst du mir im Bitcoin. Ich glaube, ich bekomme das schon wieder los. Hm. Und dann ist Vertrauen entstanden.
Was ja doch wieder irgendwie auch eine Ähnlichkeit zu analogen Währungen hat, oder? Also wenn sozusagen internationale Märkte Vertrauen in die Finanzkraft von einem Wirtschaftssystem verlieren, dann kann das ja auch prekär werden, oder?
Ja, das ist schon so. Aber wobei ich dann natürlich das bei Bitcoin und Kryptowährungen noch interessanter finde als bei normalem Geld, weil da birgt ja auch der Staat dafür, dass das als Zahlungsmittel anerkannt wird. Das ist schon der Unterschied. Und bei Kryptowährungen, da gibt es keinen Staat, der da irgendwie sagt, das muss akzeptiert werden, sondern es kam wirklich nur, dass sich das Vertrauen von alleine gebildet hat, ohne dass es da eine zentrale Institution gibt, die sagt, jawohl, das ist jetzt ein anerkanntes Zahlungsmittel, sondern es hat sich einfach so ergeben.
Unglaublich spannend, ein spannender Prozess, vor allen Dingen aber auch kompliziert. Ich glaube, das habe ich jetzt das dritte Mal wiederholt. Vor allen Dingen, dieses Mining ist ja auch immer komplizierter geworden, weil umso länger diese unglaubliche Rechnung sozusagen oder Gleichung ist, die da gelöst werden muss, desto mehr Rechenpower braucht man ja, um Bitcoins zu erzeugen und sagen, mittlerweile, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja sozusagen Tendenzen auch von Bitcoin-Minern, die in Staaten oder Regionen gehen, in denen der Strompreis unglaublich niedrig ist, damit sich das überhaupt noch lohnt. Welche Beweggründe gibt es denn für Miner, überhaupt Bitcoins zu erzeugen?
Na klar, weil dass man dann die Bitcoins als Belohnung erhält, das ist natürlich ein finanzieller Zugewinn. Das ist ja eigentlich die Idee. Man bekommt aber auch zusätzlich noch nicht nur eine Belohnung, sondern man muss da im Raum von diesen Mining eine Transaktion bestätigen und mit jener Transaktion ist irgendwie eine Transaktionsgebühr verbunden. Auch die bekommt man als Belohnung und deswegen lohnt es sich dann einfach bei diesem Mining mitzumachen. Und das wird auch deswegen immer schwerer, dieses Mining, weil man ja eben dann als Belohnung Bitcoins bekommt. Und man möchte natürlich die Geldmenge begrenzt halten. Und je mehr Leute bei diesem Mining mitmachen, umso schwerer muss man es natürlich mitmachen, sonst würde einfach zu schnell Geld generiert werden. Und deswegen ist der Schwierigkeitsgrad dieser Berechnung tatsächlich immer weiter gestiegen. Könnte theoretisch auch wieder rückgehen, aber bisher hat man eigentlich nur ein Steigen festgestellt. Und deswegen muss man mittlerweile, weil das eben so schwierig ist, brauchen wir spezielle Hardware dafür. Man braucht günstige Stromkosten, damit sich das überhaupt lohnt. Und deswegen wird das tatsächlich meistens, glaube ich, in Island oder China und dergleichen gemacht.
Somit spielt wohl die Ökologie dabei keine große Rolle. Also ist es wirklich ein so aufwendiger Prozess, dass man sagen könnte, irgendwie, dass das Mining so teuer und so viele Folgekosten hat, dass sich das auch nicht mehr rechnet sozusagen? Oder gibt es da so einen Tipping Point, wo man sagen könnte, das wird sich für die Miner irgendwann nicht mehr lohnen?
Nee, das kann es tatsächlich nicht geben, weil der Schwierigkeitsgrad, das ist von Anfang an bedacht worden, der ist flexibel. Und wenn dann das sich nicht mehr lohnen würde, könnte man den Schwierigkeitsgrad wieder systemseitig zurücknehmen. Also das pegelt sich dann immer so ein, dass das irgendwie passt. Wenn dann wirklich das nicht mehr lohnen würde, würden nicht mehr viel Miner mitmachen, würde man automatisch den Schwierigkeitsgrad wieder senken. Wir brauchen nicht so viel Energie und dementsprechend würde es wieder passen. Aber die erste Frage, ökologisch ist das natürlich echt schlecht, weil es wird viel berechnet, um die Sicherheit zu gewähren und das werden natürlich viele Ressourcen verbraucht. Und da gibt es andere Kryptowährungen, da wird diese Berechnung mit was Sinnvollem verbunden, beispielsweise DNA in Schlüsseln, Primfaktoren, Zerlegung und so weiter. Das ist dann die Idee von anderen Kryptowährungen, dass man diese Rechnung noch zusätzlich irgendwie nützlich macht, sodass die Ressourcen nicht ganz umsonst verbraucht werden.
Und bisher ist es bei den Bitcoin zumindest, also bei dieser Kryptowährung so, dass es eher ein Selbstzweck ist, oder? Dass die Gleichung am Ende aufgeht,
ja, das nennt sich ja irgendwie Proof of Work. Also die Idee ist sozusagen, dass ich irgendwie einen Rechenaufwand verbringe. Und wenn jemand irgendwie fälschlicherweise Transaktionen einführen will, beziehungsweise Transaktionen wieder rücknehmen wollte, dann müsste er genauso viel Rechenaufwand aufbringen wie alle anderen Miner weltweit. Und das macht das System eben so sicher. Und deswegen nennt sich das auch Proof of Work. Also ich verbringe irgendwie eine Rechenleistung, stecke Energie rein und wenn ich betrügen will, muss ich mindestens genauso viel Energie reinstecken wie alle anderen auf der Welt. Und das ist die Idee. Und natürlich könnte man jetzt noch diese Proof of Work mit was Sinnvollem verbinden, macht aber Bitcoin nicht. Wobei man muss auch sagen, Bitcoin war wirklich die erste Kryptowährung, das ist also nichts entstanden, vorher gab es nichts Vergleichbares. Und von daher ist das schon sehr, sehr bemerkenswert, wie fehlerfrei das trotzdem alles funktioniert, weil man konnte das ja vorher nicht irgendwie testen und so weiter.
Wir reden über Bitcoin wahrscheinlich deshalb, weil es einfach wie der Leuchtturm der Kryptowährungen ist. Es gibt natürlich noch viele andere, die auch unheimlich spannend sind. Aber diese Bitcoin sind ja schon gerade, weil die einfach unglaublich im Wert gestiegen sind, so interessant und wie du auch sagtest, auch so ein Initiationsmoment für die ganzen Kryptowährungen mit dem Pizzakauf vor 7 Jahren. Was mich da vor allen Dingen noch interessiert, es ist ja auch ein unheimliches Spezialthema, also man muss sich technisch auskennen damit, man muss gewisse wirtschaftliche Zusammenhänge auch zusammenbringen. Inwiefern gibt es denn überhaupt Möglichkeiten oder Versuche bereits von Staaten sozusagen das zu regulieren?
Ja, das ist mir tatsächlich jetzt nicht so richtig bekannt, dass die Staaten da einschreiten. Also ich weiß, ich habe mal mit einem Kollegen von der Bundesbank gesprochen, die beobachten das natürlich auch, aber man muss tatsächlich sagen, dass Bitcoins, die sind zwar ein großer Hype, aber das Marktvolumen ist noch im Vergleich zur normalen Währung so gering, dass das kaum eine Rolle spielt. Deswegen ist zum Beispiel die Bundesbank derzeit noch gar nicht irgendwie so besorgt, muss da auch noch nicht einschreiten. Allerdings ist es auch wirklich schwierig, Bitcoins zu kontrollieren, weil das eben alles mehr oder weniger anonyme Zahlungen sind und man kann da irgendwie auch ganz schwer staatlich eingreifen oder das irgendwie besteuern, weil man gar nicht so richtig weiß, welche Person hinter den einzelnen Konten steht.
Das dazu beiträgt wahrscheinlich auch, also diese Anonymität ist dann natürlich auch ein Raum und ein Schlupfloch für Menschen, die ihre Transaktionen verschleiern wollen aus verschiedensten Gründen. Also man kennt die Geschichten, im Darknet werden Drogen gehandelt, der IS soll wohl zum Großteil sein Öl irgendwie zu Bitcoins gemacht haben. Wie viel da wirklich dran ist, ist dann nochmal die andere Frage. Aber was würdest du sagen, welche Gefahren liegen denn in Kryptowährungen oder ganz spezifisch jetzt aktuell im Bitcoin?
Ja, also ich glaube schon, dass momentan mit dem Kursanstieg, das ist noch schon mal eine Gefahr. Also viele werden sicherlich da irgendwie das große Geld sehen, aber es besteht natürlich eine Riesengefahr, dass der Kurs irgendwann mal drastisch einbricht. Weil es ist im Unterschied zu allen anderen Finanzinstrumenten, ist ja gar kein Wert dahinter. Das ist ja einfach nur Angebot und Nachfrage. Es ist nicht wie bei Aktien, dass da ein Unternehmensanteil dahinter ist. Es ist nicht wie bei Gold, dass da Materialwert ist. Also der Kurs kann theoretisch komplett einbrechen. Das ist natürlich erstmal für die Anleger eine Gefahr, die in Bitcoin investieren. Und ansonsten hat man ja schon angesprochen, Kryptowährungen unterliegen irgendwie keine staatlichen Kontrolle, was die Geldmenge betrifft. Da besteht die Gefahr einer Inflation, Deflation. Das macht das Ganze schwierig. Und da muss man auch mal gucken, wie das technisch weitergeht. Es beruht immer noch auf Kryptographie. Wenn es da beispielsweise Quantencomputer gibt, ja, dann ist das vielleicht alles wieder ein bisschen unsicher. Also da bestehen verschiedenste Gefahren in dem Bereich.
Wahrscheinlich wie mit allen technischen Neuerungen, dass es irgendwie man erstmal eine Weile erproben muss, wie das so ist. Ich meine, am Anfang hatten die Menschen Angst vor dem Kino, die ja. erste Kinovorstellung, wo ich glaube, wenn ich richtig verbitt war, war in London, wo ein Zug auf die Leinwand zugefahren ist und die Menschen sind weggerannt vor Angst schreiend, weil sie gedacht haben, sie werden überfahren. Also vielleicht ist es auch nur der Effekt. Was sagst du, bist du überzeugt, dass Kryptowährungen allgemein gesprochen, vielleicht nicht der Bitcoin, eine Zukunft haben und wenn ja, ob sie irgendwie bereichernd sind?
Ja, also ich glaube schon, also ganz verschwinden werden die nicht mehr. Ich glaube, der Hype wird ein bisschen abflachen. Das ist auch schwierig jetzt, also tatsächlich wird ja damit kaum bezahlt. Es ist auch kaum möglich, damit zu bezahlen, weil es möchte ja keiner die Bitcoins ausgeben, wenn man irgendwie damit rechnet, dass der Kurs noch immer weiter steigt. Aber die haben natürlich im Bereich, was die Anonymität betrifft, Vorteile und natürlich auch, dass man wirklich unabhängig von Finanzinstituten ist. Und deswegen kann man theoretisch natürlich das zu günstigeren Transaktionsgebühren machen, wie jetzt beispielsweise Banken, die natürlich auch Gewinne erzielen wollen. Das kann man dann schon günstiger machen, weil eben dieser Intermediär, die Bank, eben wegfällt. Von daher glaube ich, dass die auch in Zukunft zum gewissen Bereich bestehen werden.